Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Ich bekomme gerade, es ist eine komische Zeit dafür, ich gebe schon zu, aber ich bekomme gerade Lust auf Sojasauce. Allerdings nur auf eine bestimmte Sorte, Kikkoman. Es ist aber jetzt nicht so viel Werbung, wie Sie glauben, denn es geht mir dabei nicht um den Geschmack, sondern um die Flasche. Die Soßenbottle von Kikkoman ist eine Design-Ikone und deshalb bin ich mir eigentlich ganz sicher, dass sie auch in dem Buch Japanisches Design seit 1945 von Naomi Pollock vorkommt. Unsere Kritikerin Eva Hepper weiß das natürlich genau. Schönen guten Morgen, Frau Hepper.
Guten Morgen, Herr Kassel.
Die Kikkoman-Flasche ist da drin, oder?
Ja klar, die berühmte Kikkoman-Flasche, die kann ja gar nicht fehlen. Es wäre auch zu schade, weil sie so eine Schönheit ist, und zwar die kleine Flasche. Die hat der Industriedesigner Kenji Ikuan entworfen, 1961. Und bis dahin gab es Sojasauce immer nur in so großen, mindestens 2 Liter fassenden Gebinden. Kikkoman suchte also einen formschönen Tischspender. Und das wurde dann eben diese kleine, so ein bisschen an einen Tropfen oder eine Träne erinnernde Flasche mit dem knallroten Deckel obendrauf. Man erfährt hier sogar, dass die Ausgusstüllen, das sind ja 2, die sich so gegenüberliegen, dass die in einem Winkel von 60 Grad angeschnitten sind. Damit können sie wirklich nicht tropfen. Das hat Jahre der Entwicklung gebraucht. Und wenn man sie heute so anschaut, dann denkt man, ja, so kann sie ja eigentlich nur aussehen. Aber genau das ist ja typisch für richtig gutes Design.
Was kommt denn in dem Buch sonst noch vor, was wir kennen oder vielleicht auch eben nicht?
Ja, man kann diesen Bildband verstehen als einen groß angelegten Überblick, auch als zweidimensionales Museum oder als Einstieg eigentlich in die japanische Designgeschichte. Das ist ziemlich ambitioniert und es kommen tatsächlich alle Gestaltungsbereiche vor, also Möbel, Mode, Verpackungsdesign, Technik natürlich, aber auch Lifestyle-Produkte oder auch Kommunikationsdesign, Poster und Plakate sind dabei. Und man kennt wirklich einiges, also die Akari-Leuchte zum Beispiel, diese skulpturartige Lampe aus Papier, Bambus und Draht, den transparenten Regenschirm, beide aus den 50er Jahren übrigens, den Honda Civic von 72. Und ein richtig ikonisches Stück ist natürlich hier dabei, der Sony Walkman. Und wenn es um Mode geht, dann ist dabei Comme des Garçons, Issey Miyake, Uniqlo. Da kennt man sogar den Schriftzug mittlerweile weltweit, also ein Beispiel für gutes Kommunikationsdesign. Aber hier sind wirklich hunderte Objekte dabei, abgebildet auch jeweils, und es gibt unglaublich viel zu entdecken. Und natürlich ist da auch sehr vieles dabei, was man nicht kennt.
Aber selbst bei den Sachen, die man kennt, also kennt im Sinne von, ja doch, habe ich schon mal gesehen, kennt man meistens nicht mal den Namen des Designers, geschweige denn, dass man irgendwas über ihn weiß. Ja. Was man erfährt man über diese Menschen in diesem Buch?
Ja, Sie haben recht. Also so sehr wir die Kikkoman-Flasche kennen, so wenig wissen wir, wer sie entworfen hat. Ne? Und bei der Akari-Leuchte ist es auch so, meistens jedenfalls. Also man kann sich hier kundig machen. Hier werden 80 Designer und Designerinnen vorgestellt mit ihren Objekten. Es gibt auch am Ende nochmal so Kurzbiografien. Und das sind alte Meister, da sind es wirklich eher Meister. Und genauso Zeitgenossen wie Genossinnen, da sind in der Moderne jetzt auch Frauen dann dabei. Sie lesen etwa von Tsurai Yanagi. Er gilt als Japans berühmtester Designer, ist geboren 1915. Der hat in den 50er Jahren so eine Kombination aus Radio und Plattenspieler entworfen. Finde ich genauso spannend wie den Schneewittchensarg von Dieter Rams für die Firma Braun, den wir auch vielleicht alle kennen, wenn man sich so mit Design ein bisschen auskennt. Und Yanagi hat es geschafft, das traditionelle Handwerk und die moderne Serienproduktion zusammenzubringen. Das lässt sich generell an seiner Biografie hier schön erzählen. Aber wie gesagt, es kommen 80 Designerinnen vor. Riki Watanabe, Issey Miyake, dann die Architekten. Jetzt muss ich mich konzentrieren. Kazuo Sejima und Ryue Nishizawa, die haben das Büro Sana gegründet, kennt man vielleicht. Die haben 2010 den Pritzker-Preis gewonnen. Also Sie hören es, viele Namen. Insofern lässt sich das hier auch ein bisschen wie ein Who's Who lesen. Ich fand das sehr spannend, weil wie gesagt, man kennt die Produkte, die Namen oft wirklich nicht.
Aber warum ab 1945 sah japanisches Design vor dem Zweiten Weltkrieg völlig anders aus oder gab es quasi gar keins?
Es gibt hier wirklich sehr, sehr gute Texte von etwa so einer Handvoll Autoren um die Herausgeberin Naomi Pollock. Und die steigen tief ein in die Geschichte des japanischen Designs. Die beschreiben die große Kunstfertigkeit, die Handwerkskunst, die Volkskunst auch, eigentlich die Tradition Japans. Und wenn Sie das lesen, dann wird Ihnen nochmal sehr klar, wie abgeschlossen das Land wirklich war und dass sich das häusliche Leben jahrhundertelang auf dem Fußboden abspielte. Da brauchte es zum Beispiel keine Tische und Stühle. Und auch das Raumkonzept war ein ganz anderes und ist es vielleicht immer noch. Die Wände waren flexibel und beweglich. Auch die Möbel waren das. Futons wurden zusammengerollt, Sitzkissen sind variabel. Also so grob gesagt kann man sagen, dass Japan erst Anfang des 20. Jahrhunderts richtig nach Westen guckte. Dann hätte es aber fast seine eigene Tradition auch vergessen, weil auf einmal alles, was modern war, mit westlich assoziiert wurde. Und das wird hier sehr spannend beschrieben.
Aber das finde ich interessant. Das kann ich nachvollziehen, dass es solche Zeiten gab in Japan, wo man sagte, alles, was von weit weg kommt, ist modern, das bei uns nicht. Aber wenn ich jetzt als Westler auf modernes japanisches Design gucke, habe ich inzwischen manchmal das Gefühl, es ist jetzt umgekehrt.
Ja, der Weg geht jetzt tatsächlich in die andere Richtung. Ich glaube auch, dass man das sagen kann. Wir haben ja schon viel gelernt von diesem Puren und dem Klaren. Da ist bestimmt auch der Buddhismus so ein bisschen dahinter mit der großen Schönheit, die im Einfachen liegt. Und man bekommt hier den Eindruck, dass japanisches Design vielleicht auch in die Zukunft weisen könnte oder das auch schon tut, wenn es um Nachhaltigkeit geht, um das Arbeiten mit natürlichen Materialien, um Respekt vor der Natur und auch um sowas wie so mobile und flexible Lösungen für kleine Räume, Stichwort Tiny Houses. Und natürlich auch, wenn es um die Frage geht, auch die wird in Japan sehr gestellt, nicht was man noch braucht, sondern was vielleicht auch genug ist. Also das alles kann japanisches Design lehren und zwar aufs Schönste.
Das klingt sehr modern, was man nicht braucht quasi oder was ausreicht, um nicht so viel zu brauchen. Ich glaube, das wird wirklich in die Zukunft. Eva Hepper war das über japanisches Design seit 1945. Das Buch von Naomi Pollock ist in der Übersetzung von Nina Gold und Annika Klapper im Dumont Verlag erschienen. Und es enthält 700 farbige Abbildungen auf insgesamt 450 Seiten. Und deshalb kostet es 58 Euro, was ich in dem Zusammenhang dann noch ziemlich angemessen finde. Mehr dazu wie immer natürlich auch unter deutschlandfunkkultur.de im Internet.